Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute im Studio sind
Alex Emunds, hallo.
Und Markus Weidner, hallihallo. Alex, es gab in dieser Woche ein Riesen-Event, natürlich wie so vieles momentan, in Anführungszeichen nur online. Tja, du hast das Event verfolgt, du hast es dir angeguckt. Was gab es denn alles?
Ja, okay, man muss dazu sagen, in Anführungszeichen online, denn das war ein Event, was es auch live vor Ort gab. Ein bisschen früher als gestern, aber es war sozusagen in der Corona-Zeit das erste, was physisch vor Ort war. Und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut und das hat auch eigentlich ganz wunderbar funktioniert. Natürlich mit allen Hygienevorschriften und so weiter und so fort. Aber das war eigentlich eine sehr gute Organisation. Und es geht um Samsung und das Galaxy Note 20.
Praktisch das Event, was es von Samsung immer so ungefähr im August gibt. Früher war es mal während der IFA. Aber seit einigen Jahren macht Samsung ja immer ein eigenes Event, immer einige Wochen vor der IFA. Und das hatten wir tatsächlich diese Woche am Mittwoch.
Genau, das war am Mittwoch und wir konnten das natürlich unter Embargo schon in der vergangenen Woche die Geräte live sehen und begutachten und fotografieren und anfassen und natürlich schon alles vorbereiten. Aber gestern gab es dann das Online-Event, genau.
Welche Geräte gab es denn eigentlich?
Es gab sehr viele. Im Fokus standen natürlich das Galaxy Note 20 und das Galaxy Note 20 Ultra 5G, also sprich im Vergleich zur Vorgängerversion. Dem Note 10 Plus hat sich hier auch etwas in der Modellbezeichnung getan. Das heißt, das Note 20 Ultra nähert sich sozusagen mit dem Namen an das S20 Ultra an, was im März vorgestellt wurde.
Wobei es ja auch ein S20 Plus gibt.
Ein S20 Plus gibt es auch, genau. Die sind ja in der Regel als Dreier gespannt, die S20er oder die S-Serie vielmehr gesagt. Und die Note 20er oder die Note-Serie allgemein, die kommt ja immer eher im Doppelpack.
Mhm.
Genau. Und die beiden Geräte wurden natürlich vorgestellt und die konnte ich dann auch schon ausgiebig begutachten in einem Hands-on. Und ja, also ich sag mal, das interessantere Gerät ist das Note 20 Ultra. Beim Note 20 ist es so, da kann man auch, ohne dass man einen ausführlichen Test schon gemacht hat, schon einige Kritikpunkte nennen. Und das stößt nicht nur bei mir sauer auf.
Zumal die Geräte ja jetzt nicht gerade aus dem Mittelklasse-Segment auch preislich anzuordnen sind, sondern doch etwas höherpreisiger.
Ja, und man muss dazu sagen, wenn man jetzt das Note 20 und das günstigste Modell vom Note 20 und das teuerste Modell vom Note 20 Ultra 5G vergleicht, ist da schon eine Preisdifferenz von knapp 400 Euro. Aber wenn man dann andere Modelle vergleicht, dann ist die Preisdifferenz nicht mehr ganz so groß. Und das kann man aufgrund von gewissen Ausstattungsmerkmalen beim Note 20 nicht so ganz nachvollziehen. Ich bin gerade an einem Vergleich dran zwischen den Note 10 Modellen und da habe ich so ein bisschen geskriptet, was ich nachher schreiben möchte und da habe ich so ein paar Gedanken notiert und habe mir gedacht, okay, eigentlich ist der Vergleich zwischen dem Note 20 und Note 20 Ultra 5G in etwa sowas wie der Note 10 Vergleich und Note 10 Plus Vergleich mit dem Note 10 Lite, was etwas später vorgestellt wurde.
Okay.
Ja, also so ein bisschen, es ist so ein bisschen abgespeckt. Nur halt der Preis ist nicht abgespeckt. Also der Preis ist genauso Premium wie auch von dem Ultra. Natürlich ist er geringer, ist klar, aber dennoch sind wir hier bei über 900 Euro in der Basisversion. Das ist schon heftig.
Dafür, was bekomme ich denn in der Basisversion so an Ausstattung?
Ja, dafür, dass das also was man erstmal erwähnen muss, das ist einer der größten Kritikpunkte, ist, dass das Note 20 kein 120-Hertz-Display hat. So, das hat natürlich die komplette S20-Serie hat ein 120-Hertz-Display und das Note 20 Ultra 5G, wo wir dann ja in der Evolution sind, hat auch ein 120-Hertz-Display. Das kann man ehrlich gesagt bei dem Preis nicht ganz nachvollziehen.
Das sehe ich ähnlich, wobei es ja auch Gerüchte gibt, dass ein allseits bekannter amerikanischer Hersteller tatsächlich auch auf 120 Hertz Display verzichtet, sogar bei den größeren Modellen. Da soll Akkukapazität sparen der Grund sein.
Ja, da kann ich auch noch zu anderen Modellen gleich was sagen. Es ist so, dass ich persönlich muss sagen, dass mir dieses Feature gar nicht so sehr im Herzen liegt. 60 Hertz, 90 Hertz, 120 Hertz. Ich bin mit 60 Hertz zufrieden, habe selber privat kein Handy, was eine höhere Bildwiederholrate hat.
Ich habe es theoretisch, aber ich habe es tatsächlich aus Akkuspargründen wieder zurückgestellt auf 60 Hertz.
Ja, aber...
Unterschied ist zwar jetzt nicht wirklich enorm, also das macht jetzt nicht so viel aus, aber ganz ehrlich, jede Minute Akku ist wertvoller als das doch nicht so gravierend ins Gewicht fallende bessere Display oder die bessere Auflösung oder wie man es auch immer bezeichnen will.
Das stimmt, aber dennoch ist es halt, also wie gesagt, mir ist es auch nicht wichtig, aber man kann halt, man kann nicht verstehen, warum es nicht verbaut wurde. Man kann es nicht nachvollziehen bei dem Preis.
Das ist richtig. So. Das ist richtig. Ja, also könnte man fast sagen, das Note 20 wäre dann eher so eine Art Light Edition.
Ja, genau.
Nur halt vom Preis nicht.
Genau, ich sag mal, ich hatte das Gerät hier in der Hand, da ist auch nichts gegen einzuwenden. Es ist Samsung typisch hochwertig verarbeitet, es ist auf einem hohen Niveau, aber es hat auch noch nicht mal ein Edge-Design. Ja, das ist halt komplett flach, also nicht mal dieses leichte Edge-Design, ja, wie auch bei den Note 10-Modellen. Und da sticht natürlich das 20 Ultra 5G deutlich heraus, weil das hat das Edge-Design, das sieht wirklich nach einem Premium-Modell aus. Nicht, dass das Note 20 kein Premium-Modell ist, aber der Unterschied, der ist einfach deutlich sichtbar. Wir haben also Display-Diagonalen, die sind recht ähnlich, von 6,7 Zoll beim Note 20 und 6,9 Zoll beim Note 20 Ultra 5G. In der Praxis denkt man sich aber schon, okay, also eigentlich, wenn ich hier den Fokus auf die Stiftnutzung setze, würde ich doch das 6,9 Zoll bevorzugen, weil es im gesamten, im direkten Vergleich einfach nochmal mit mehr Fläche bieten kann, weil auch
definitiv.
Das Edge-Design macht natürlich auch wieder was aus. Das ist alles so ein Gesamteindruck.
Ja. Definitiv. Note 20 Ultra, da würdest du aber schon sagen, ist eine Verbesserung gegenüber dem Note 10 aus dem vergangenen Jahr, Note 10 Plus in dem Fall.
Genau, also ich sag mal, ich hatte jetzt kein Note 10 Plus oder Note 10 zum Vergleich da. Samsung macht natürlich auch Werbung damit, dass es halt sich um das 120 Hertz Display handelt, das natürlich auch der Stiftnutzung zugute kommt. Der Stift selber, der hat wurde in der Latenz verbessert. Also grundsätzlich ist das Schreibgefühl und das Nutzungsgefühl mit dem Stift ist auf einem sehr guten Niveau. Das war es aber beim Note 10 auch schon. Also das kann ich jetzt nicht anders sagen. Natürlich muss man mal gucken, was so ein ausführlicher Test ans Tageslicht bringt. Man müsste es auch nochmal eigentlich genau vergleichen. Beide Stifte nebeneinander, Note 10, Note 20, beziehungsweise Note 20 Ultra dann auf dem 120 Hertz Display. Aber das war auch beim Note 9 war die Stiftbedienung schon sehr, sehr gut. Natürlich, klar, man muss jetzt hier gucken, was die Kamera bringt. Also die genauen Spezifikationen, die muss man nochmal vergleichen. Aber wir haben hier auch den 108-Megapixel-Sensor, der zum Beispiel auch im S20 Ultra ist. Das ist ja immer so ein Ding. Die Note-Serie, die profitiert ja immer so ein bisschen von der S-Serie,
von der S-Serie,
die im gleichen Jahr vorgestellt wurde. Halbes Jahr früher oder 5 Monate eher. Das hatten wir ja da zum Beispiel beim Note 10, dass dann halt die Kamera sehr ähnlich war wie beim S10.
Das ist richtig, ja. Wie sieht es denn mit der Konnektivität aus? 5G bei beiden Modellen, beim Note 20 ohne Ultra, aber ähnlich wie beim kleinen S20, nur optional und gegen Aufpreis, oder?
Ja, also es gibt da verschiedene Modelle. Das Ultra 5G, das ist auch ausschließlich im 5G. In der 5G-Variante zu haben. Nur vom Note 20 gibt es noch eine reine LTE-Variante, gibt aber auch eine 5G-Variante.
Mhm. Und ähnlich wie bei der S-Serie eSIM plus zweimal NanoSIM?
Ja, beim Ultra. Also
okay.
Das Ultra hat den Hybrid-Slot.
Okay.
Das heißt, du kannst... Da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz drüber nachdenken.
Kannst wahrscheinlich Nano plus SD plus eSIM oder Nano zweimal ohne Speicherkarte plus eSIM kombinieren.
Ja, du kannst, genau, da ist nämlich auch noch so eine, du kannst nämlich den Speicher beim Note 20 nicht erweitern. Also du kannst zwei Nano-SIM-Karten einlegen beim Note 20 oder eine eSIM und eine Nano-SIM parallel benutzen.
Okay.
So, und dann kannst du bei dem Note 20 Ultra kannst du eine eSIM mit einer Nano-SIM kombinieren und zusätzlich eine Micro-SD-Karte einlegen. Also eigentlich wie beim S20 Ultra 5G.
Richtig, ja.
Genau.
Eigentlich eine feine Sache.
Ja, finde ich schon. Und das ist halt so eine Sache. Also mir fällt beispielsweise, wenn wir jetzt mal ganz kurz einen Ausflug zu den Preisen machen,
ja,
fällt mir kein Grund ein, das Note 20 zu nehmen. Natürlich, es ist immer eine Preisfrage und jeder hat ein anderes Budget. Aber die LTE-Variante vom Note 20 kostet, das sind jetzt krumme Preise aufgrund der Mehrwertsteuergeschichte, 925 Euro. 1023 Euro ist es in der 5G-Variante. Das Note 20 gibt es übrigens nur mit 256 GB Speicher. Das macht insofern auch Sinn, weil man den halt nicht erweitern kann, dass man gleich ein bisschen mehr anbietet, statt jetzt eine 128 GB-Variante. Dann wäre das ja nicht ganz so dramatisch. Das Note 20 Ultra 5G gibt es dann auch in 256 und aber nochmal in 512 plus dann eben den erweiterbare Speicheroption. Und hier liegen wir dann bei 256, bei 1266 Euro und bei der 512 GB Variante bei 1364 Euro. Das heißt, ich sag mal, wenn ich jetzt sowieso ein bisschen in die Zukunft blicken möchte und interessiere mich für eins der Note 20 Modelle, dann bin ich beim Note 20 ja sowieso schon bei der 5G Variante, die 1023 Euro kostet.
Das ist richtig,
dann habe ich natürlich zwischen der 5G Variante vom Note 20 und der 5G Variante vom Note 20 Ultra mit 256 GB Speicher, etwas über 240 Euro. Das ist eine Menge Geld, aber...
Andererseits, wenn man schon so viel Geld ausgibt, kann man dann auch gleich was Richtiges nehmen, sage ich jetzt mal.
Ja, also da muss ich sagen, der Sprung ist einfach nicht groß genug, dass man das so leichtfertig sagt, ach komm, ich nehme das Note 20. Also das sollte man sich gut überlegen, ob man dann nicht vielleicht zum Ultra greift.
Außer man möchte jetzt wirklich zwingend ein kleineres Display haben. Die Leute gibt es ja auch noch, wobei so groß, du hast beide in der Hand. Wie genau groß ist denn so vom Feeling her, wenn man es in der Hand hält, der Unterschied?
Also 6,7, 6,9, das klingt jetzt wirklich nicht viel.
Eben.
Das ist es eigentlich auch nicht, aber ich sag mal, durch das Edge-Design, was auf dem Papier natürlich auch nicht viel macht, wirkt diese ganze Fläche vom Ultra etwas flexibler. Das ist aber wahrscheinlich auch, das ist wirklich rein subjektiv jetzt. Das muss jeder, also ich glaube, bei einer wichtigen Entscheidung bei Samsung ist es ja auch kein Problem. Das kann man ja, bevor man es kauft, einfach in einem Elektromarkt mal in die Hand nehmen. Das sollte man ehrlich gesagt auch tun. Gut, ich sag mal, auch das Note 20 ist auch top als Phablet. Das ist klar, bei 6,7 Zoll braucht man da nicht weiter drüber zu sprechen. Aber beide liegen top in der Hand und sind auch leicht, also wirklich nicht, die sind auch wirklich nicht klotzig, nennen wir es mal so. Es gibt da ja andere Modelle, die die wirklich klobiger sind. Man muss ja auch hier davon ausgehen, dass man sich eine Hülle holt bei so viel Geld, auch wenn das nicht jedem schmeckt. Also ich würde manchmal gerne auch die Smartphones ohne Hülle benutzen, aber du weißt ja selbst, wie das ist. Ne? Dann hat man vielleicht mal im Sommer ein bisschen schwitzige Hände und zack, liegt's auf dem Boden.
Absolut. Genau. Was mich persönlich wundert, ist der Preis des Ultramodells in der höchsten Ausstattung.
Ja.
Warum ist der 200 Euro unter dem Preis für das S20 Ultra?
Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt.
Aber gibt keine, also von der technischen Ausstattung her oder so, gibt es keinen erkennbaren Grund, oder?
Nee, also die CPU ist die gleiche, Exynos 990, wie auch in der S20-Serie. Wir haben hier 12 GB Arbeitsspeicher und eben die 512 GB. Die Akkukapazitäten habe ich jetzt nicht im Kopf vom S20 Ultra. Das könntest du, glaube ich, sagen. Ne?
Auswendig auch nicht,
nee. Auswendig auch nicht. Weil wir haben hier beim Note 20 Ultra haben wir 4500 mAh.
Ich glaube, das sind 5.000 beim S, aber ganz ehrlich, das ist jetzt so direkt auch nicht aussagekräftig, weil das hängt ja immer auch davon ab, was macht das Display, was macht das Betriebssystem an sich mit der Akkukapazität. Also man kann jetzt gar nicht sagen, ein Akku, der jetzt so oder richtig. Unterschied so klein ist, kann man gar nicht unbedingt sagen, der ist schlechter, der ist besser. Das hängt dann immer auch davon ab, welche Apps sind installiert, wie nutzt man das Gerät und wie ist eben die Software auf die Hardware abgestimmt. Also insofern würde ich das jetzt, also wenn es jetzt 3.000 versus 5.000 wäre, dann natürlich schon. Dann schon. Aber 4.500 zu 5.000, das würde ich sagen, das kann man fast vernachlässigen.
Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, die... Was kostet 1.549 war das in der höchsten Variante? Genau, ja, das ist schon ein großer Unterschied. Zumal, gut, das ist jetzt hier Special Interest, wenn man den Stift haben will. Gut, wenn man ihn nicht haben will, dann lässt man ihn einfach im Gehäuse. Das kann man ja auch machen. Genau. Aber was mir noch auffällt, da müsstest du mir aber kurz auf die Sprünge helfen, wie hoch der Maximalzoom ist beim S20 Ultra.
Sehr hoch.
Ich glaube, der war... Wenn ich es nicht mit Huawei verwechsel, ist es, glaube ich, 100. Kann das sein?
Das ist theoretisch 100 sinnvoll nutzbar, etwa zwischen 20 und 30. Danach verwackelst du eigentlich nur noch.
Genau. Und hier haben wir aber einen 50-fachen Zoom nur. Maximal beim S20 Ultra 5G.
Was, wie gesagt, meiner Ansicht nach jetzt nicht wirklich schlimm ist.
Nein, finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlimm, weil das wirklich das kann man auch, ich habe es ja selbst schon ein paar Mal ausprobiert, auch mit Huawei-Geräten. Also da muss man sich eigentlich schon fast ein Stativ holen, wenn man das hinkriegen will. Ich meine, Samsung hat ja auf dem Display dann ein kleines Display ab einer gewissen Zoomstufe, was ja das vereinfacht, den Fokus, wo man sich gerade befindet. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht, aber eine wirklich brauchbare Aufnahme weiß ich nicht. Also wenn, dann kann man sich vielleicht noch irgendwie den höchsten, beispielsweise den 108-Megapixel-Modus nehmen und dann nachher händisch am externen Bildschirm reinzoomen.
Ganz genau.
Dass man sowas vielleicht macht, statt den hohen Zoom zu nehmen. Also ich meine, es ist interessant, was möglich ist, aber ich sag mal, praxisnah sind solche hohen Zoomstufen eigentlich nicht.
Definitiv. Ich sage zwischen 20- und 30-fach, das sehe ich noch ein. Genau. Habe ich auch tatsächlich in der Praxis schon genutzt. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel an Senderstandorten, kommst ja nicht immer bis an den Mast ran oder bis ans Betriebsgebäude ran. Da sind aber vielleicht Schrifttafeln am Eingang, die du lesen möchtest. Und da muss ich sagen, hilft der Zoom von so einem S20 Ultra wirklich, dass man das so ranholt, dass man wirklich das lesen kann. Aber da reden wir halt wirklich nicht über 60, 80, 100-fach. Weil das ist dann wirklich nicht mehr praktikabel, das ist gar keine Frage.
Nee, aber das ist ein schönes Feature, aber du möchtest dieses Bild, was du dann von dem Mast machst, ja auch nicht in der Galerie ausstellen.
Das ist richtig.
Ja.
Das ist richtig.
Genau.
Es wurde noch ein weiteres Smartphone gezeigt.
Genau, richtig. Das war so eine Überraschung. Also man konnte sich eigentlich ein bisschen denken, weil Leaks und Gerüchte waren in den vergangenen Tagen ja... Ne, schon so ein bisschen, die tragen schon so ein bisschen hervor. Und ich glaube da müsste ich jetzt aber nur was, sage ich nur was Ungefähres, ich sage jetzt mal zwischen ein und zwei Monaten, gab es ja schon mal das Gerücht, okay, das Galaxy Fold in der zweiten Generation wird auch im August vorgestellt, also sprich mit dem Unpacked-Event der Note 20-Serie.
Genau.
Und so war es auch. Allerdings mit... noch zurückhaltenden Informationen. Also die kommen erst noch. Also und das
die neue kommen Gerät, im September, soweit ich weiß.
Ja, am 1. September. Erst nochmal der genaue Name, der hat sich nämlich auch ein bisschen verändert. Also der heißt jetzt nicht einfach, das Gerät heißt nicht einfach Galaxy Fold 2, sondern es heißt Galaxy Z Fold 2 5G, um es genau zu sagen.
Also wird wahrscheinlich Galaxy Z so die Marke für die Foldables bei Samsung, weil das Z Flip heißt ja auch Z.
Heißt auch Z Flip. Genau. Ist aber natürlich im Tablet-Format. Also das ist ganz klar der Nachfolger von Galaxy Fold. Man kann auch schon ein bisschen was sehen. Das Gerät wurde ja ganz normal vorgestellt. Also sprich, in der Präsentation hatten die Presenter das in der Hand. Und wir haben ja auch schon Pressefotos gesehen. Das heißt, das ist alles offiziell, aber und Farben auch. In zwei Farben wird es geben, in Schwarz, und Samsung hat ja eine neue Farbe, die nennt sich so Bronze. Das ist übrigens auch beim Note 20 der Fall. Und die, nur ganz kurz dazu noch, die Rückseite, die ist so in so einem matten, so ganz matt und auch so ein bisschen leicht rau, fühlt sich aber wirklich sehr, sehr gut in der Hand an.
Okay.
Also das muss ich sagen. Stört auch nicht das Wireless-Charging-Feature, und man kann auch dieses Reverse-Charging-Feature nehmen. Das heißt, man kann auch da Kopfhörer oder andere Sachen oder eine Smartwatch hinten aufladen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und in dieser Farbe wird es auch das zweite Foldable geben, in der Bronzefarbe.
Preise gibt es noch nicht.
Bitte?
Preise gibt es noch nicht.
Nee, Preise gibt es noch nicht. Was man, ja, man kann sich natürlich am Vorgänger orientieren. Der lag ja, glaube ich, für ungefähr bei 2000 Euro zum Start.
Genau.
Und hier habe ich irgendwo mal was gelesen bei so einem ausländischen Kollegen von ungefähr 1980 Dollar, ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Da weiß man natürlich aber auch nicht, was das ist, ob es dann vielleicht nur eine Speichervariante gibt oder ob es auch mit 512 GB gibt. Da weiß man dann nicht. Also es könnte mir vorstellen, dass das Gerät etwas teurer ist. Sah auf den ersten Blick, macht es einen guten Eindruck, auch mit 120 Hertz Display, was natürlich auf so einer Größe auch interessant ist.
Macht, das ist richtig.
Ist ja dann beispielsweise, ja, so wie es Apple auch beim iPad Pro macht, oder Samsung hat ja auch noch was vorgestellt. Tablets, da gibt es ja dann auch ein 120 Hertz Display. Also wird hier quasi ja nicht unbedingt ein Kompromiss eingegangen, dass man sagt, okay, man hat ein Smartphone, was man ausklappen kann, und man hat dann gleichzeitig ein Tablet, muss aber das und das als Abstrich nehmen. Nein, hier hat man auch gesagt, okay, hier macht man das, was gängige Premium-Tablets halt auch haben, und das sind Displays mit höherer Bildwiederholrate.
Findest du das Gerät spannend?
Ich finde es schon spannend, ja. Also es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ich hatte das Galaxy Fold selber auch mal in kurzen Praxistest. Aber das bleibt Geschmackssache. Für mich persönlich wären Foldables nichts. Was ich höchstens noch am interessantesten finde, ist das Z Flip. Vom Design her, vom Format her. Also für mich ist so ein großes Gerät, was dann wirklich sehr dick ist, wenn man es zusammenklappt, nichts.
Und als Tablet halt immer noch zu klein, meiner Ansicht nach.
Ja, genau. Also es ist halt, wir sind dann trotzdem ja nicht bei 11 Zoll, wie es zum Beispiel ein iPad Pro eben 2020 machen kann. Wir sind hier, wobei, da muss man sagen, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil im Vergleich zum Galaxy Z Fold. Nicht zum Galaxy Z Fold, zum Galaxy Fold, also der ersten Generation.
Ja.
Denn die Displays, die haben sich vergrößert. Nicht unbedingt das ausgeklappte Display, das ist zwar auch ein bisschen größer. Da waren wir nämlich bei 7,3 Zoll beim Galaxy Fold, sind jetzt bei 7,6 Zoll beim
Galaxy. Fast ein iPad Mini. iPad Mini sind 7,9.
Ja, genau. Und das aber eher interessantere, also ich finde die 7,3 und 7,6, ja, das ist dann bei der Größe vielleicht nicht ganz so schlimm, oder bei dem Format vielmehr gesagt. Aber das zweite Display, da waren wir bei 4,6 Zoll beim Galaxy Fold. Das
genau.
War
Mäusekino.
Ja, das war so, ich sag mal, es muss irgendwie ein zweites Display geben, weil du ja auch irgendwie das Smartphone-Format haben willst. Mhm. Aber eigentlich ist das Gerät rein zum Ausklappen gedacht, weil jedes Mal, wenn du da drauf guckst, denkst du dir, nee, ich klappe das jetzt auf, weil dafür ist es ja auch gedacht.
Und das ist richtig.
Hier hast du jetzt ein 6,2 Zoll Display, was schon wirklich ein großer Sprung ist, finde ich.
Das ist schon okay, ja.
Und ich habe es ja dann auch nur auf Bildern gesehen oder in so kurzen Teaser-Videos. Das sah schon gut aus. Also da kann man sagen, okay, für gewisse Funktionen ist das überhaupt kein Problem. Lasse ich es wie ein normales Smartphone auch geschlossen.
Okay. Tablet hast du schon erwähnt.
Ja.
Was wurde da vorgestellt?
Genau, zwei Tablets. Galaxy Tab S7 und Tab S7 Plus hat Samsung vorgestellt. Und die hatte ich auch beide in der Hand. Und da merkt man dann, wo es dann wirklich auch hingehen soll mit künftigen Tablet-Generationen, die im Premium-Bereich zu finden sind. Also hier,
okay,
ne, man kann es sich genauso vorstellen, wie Apple das gerade macht mit den iPad Pro-Modellen, dass man wirklich eine Tastatur hat, dass man mit dem iPad OS, dass man da Mausunterstützung hat. hier geht es einen ähnlichen Weg. Erstmal dazu zum Design. Also das ist wirklich, die beiden Tablets sehen sehr stark nach einem iPad Pro Design aus. Also die sind sich ja schon sehr ähnlich. Das ist das flache Design und die Display-Ränder, die sind wirklich sehr, 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 sehr ähnlich und auch in der ähnlichen Größe. Wir haben hier, müsste ich gerade, auch zwei Größen. Einmal 12,4 Zoll in der größten Variante. Mhm. Und einmal sind es auch 11 Zoll. Genauso 11 Zoll wie beim iPad Pro, was es auch gibt. Und ich glaube, 12,9 Zoll sind es beim größeren iPad Pro.
Gibt es die auch in einer LTE-Version oder rein WLAN?
Nein.
Als Internetzugang?
Gibt es beide. Also es gibt quasi vier verschiedene Versionen. Vom Galaxy Tab S7 gibt es dann einfach eine normale WLAN-Version und eine LTE-Variante. Vom S7 Plus gibt es dann aber auch noch eine 5G-Variante. Also LTE, reine LTE-Variante.
Das ist auch spannend. Eines der ersten Tablets mit 5G.
Ja, genau. Richtig. Und jetzt, wo wir einmal gerade schon da unten sind, kann man auch sich mal kurz über die Preise unterhalten.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Was dann genauso wie es auch, man muss hier wieder Apple nennen, genauso wieder in diese Laptop-Geschichte geht. Also hier muss man einfach sagen, dass es sich mehr handelt als einfach ein normales Tablet, was man für den Konsum von Videos oder sonst irgendwas kurz zum Surfen benutzt. Denn hier haben wir Preise, die einfach auch ähnlich wie bei Laptops schon sind. Bei dem Galaxy Tab S7, das gibt es mit 256 GB Speicher, da sind wir bei 954 Euro in der WLAN-Variante und bei 1149 Euro in der 5G-Variante. Da muss man natürlich dazu sagen, diese ganzen Geschichten von wegen Keyboard, das ist ja immer alles optional.
Das ist richtig. Was kostet das Keyboard? Auch nochmal 150.
Ja, das nennt sich dann, das ist das, wie nennt Samsung das? Samsung Book Cover, also kann man natürlich dann auch zuklappen, ist klar, und hat dann halt auch eine Schutzhülle. Da habe ich allerdings die Preise nicht. Aber ja, also billig wird das auch nicht sein.
Denke ich nämlich auch.
Und bei dem, gut, das Galaxy Tab S7 ist da doch schon, also der Preissprung ist dann doch schon etwas größer. 681 Euro sind wir da bei der normalen Variante und LTE dann 779.
Okay.
Aber natürlich auch alles ohne. Was wohl dabei ist, ist der, hier haben wir auch einen Eingabestift.
Okay, also auch S Pen beim Tablet.
Der auch wirklich schön umgesetzt ist. Also ich habe der ist auch hinten an der Rückseite gibt es so eine Aussparung, die ist auf einer Linie mit der vertikalen Kamera. Und das sitzt wirklich sehr, sehr fest, magnetisch. Und ich habe das so ein bisschen testweise rumgeschüttelt. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, würde ich sagen.
Das klingt schon mal gut.
Dass das verloren geht. Ich meine, kann immer verloren gehen, aber das ist schon wichtig, dass das erstmal fest ist. Genau.
Last not least, es gab auch zwei Wearables noch.
Es gab auch noch zwei Wearables, genau. Eine Sache noch vielleicht ganz kurz, dann können wir Note 20 und S7 abschließen. Wir haben ja diesen DeX-Support.
Richtig.
Das ist ja auch noch eine interessante Sache. Es macht Samsung ja schon ein bisschen länger, dass man ein externes Gerät hat, mit dem man dann das Smartphone an Monitor sozusagen anschließen kann. Und dann
ganz auf genau.
Dem Monitor gibt es eine, das ist dann weiterhin natürlich Android-basiert. Oder beziehungsweise Samsungs Benutzeroberfläche basiert, aber das ist nochmal ein anderes Design. Also das funktioniert nochmal anders. Und dann kann man natürlich auch Maus benutzen, Tastatur benutzen, aber die Apps sind dann weiterhin genauso funktional. Und das funktionierte vorher nur halt kabelgebunden und jetzt ist das auch kabellos möglich. Das heißt, das gilt sowohl für die Smartphones als auch für die Tablet-Generation. Man kann jetzt halt man kann sich einfach vorstellen, man muss natürlich vorher mal, wir haben das jetzt bei dem Live-Event oder Hands-on-Event mit dem Fernseher, mit dem Smart-TV ausprobiert und man hat halt einfach oben einen Shortcut im Smartphone oder im Tablet, ganz normal, klickt drauf, man muss das dann erst natürlich mal zum ersten Mal verbinden, aber dann hast du einfach, zack, die Benutzeroberfläche, die angepasste drauf und was natürlich auch sehr interessant ist, man kann dieses Touchpad, was man auf dem Gerät benutzt, auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, um beispielsweise den Cursor zu führen, kann man ja auch mit dem Eingabestift machen. Das kann man schließen und man kann auf dem, beispielsweise auf dem Smart TV eine andere App verwenden wie auf dem Smartphone. Das habe ich jetzt beispielsweise probiert und ich habe einfach auf dem Smartphone dann, beziehungsweise der angepassten Benutzeroberfläche DeX, habe ich ein YouTube-Video gestartet, habe das Touchpad auf dem Handy geschlossen und habe dann einfach die Samsung Notes App geöffnet oder du kannst auch einen Browser öffnen und dann kannst du da alles unabhängig von der YouTube-App machen. Das fand ich schon ganz gut. Stichwort Multitasking.
Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Dann vielleicht noch kurz was zur Uhr und zu den neuen Buds, den neuen Headsets sozusagen.
Auf jeden Fall. Die kabellosen Ohrstecker hat Samsung redesigned. Die nennen sich jetzt Galaxy Buds Live. Die gab es ja auch erst in der neuen Version, Galaxy Buds Plus. Die wurden ja mit den S20ern vorgestellt.
Genau.
Hier Galaxy Buds Live ist aber nicht einfach nur irgendwie nochmal so ein bisschen was Neues, sondern hier ist es einfach komplett was anderes eigentlich. Also das komplette Design ist anders, das Case ist anders designt. Das Case kann man sich so ein bisschen vorstellen, also nicht mehr so länglich wie bei den Buds und den Buds Plus, sondern so ein bisschen wie bei den AirPods Pro. Mhm. Etwas breiter noch, aber richtig schön stabil und mit einer richtig dicken Klappe, aber nicht zu dick, dass man es nicht irgendwie noch komfortabel in der Hosentasche transportieren könnte. Und die Buds, die sehen komplett anders aus. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Bohne.
Okay.
Ja, das heißt, ich habe ja auch das im Hands-on, dann kann man sich auch schöne Bilder angucken. Ich habe mir die auch ins Ohr gesteckt. Und da wird es auch wieder sehr interessant. Normalerweise, das kennt ja mit Sicherheit jeder, der sowas schon mal ausprobiert hat. Oder gibt es ja auch schon auch ohne, dass es kabellose Ohrstecker gibt, die irgendwie Active Noise Cancelling oder sowas haben. Man muss sich immer mit diesen Aufsätzen beschäftigen. Mhm. Ja, also es kann ja sein, dass du im linken Ohr einen anderen Aufsatz hast wie im rechten Ohr. Das kann ja mitunter ein bisschen kompliziert werden. Und das entfällt hier vollkommen. Das heißt, diese Buds, das kann man sich eigentlich erstmal gar nicht vorstellen, wenn man die.
Und sie halten trotzdem im Ohr.
Ja, und die halten irgendwie bei jedem Ohr. Man muss.
Weil
man
ganz ehrlich, die ersten AirPods oder die AirPods Contra sozusagen, also die nicht Pro AirPods, die halten in meinen Ohren überhaupt nicht. Die haben das ja auch nicht mit den Aufsätzen, aber dafür halten sie in meinen Ohren auch nicht.
Ja, richtig. Aber hier ist es so, dass du versuchst, die reinzustecken, wie du jede andere reinsteckst, weil du einfach das gewohnt bist. Aber es ist schwer vorzustellen, wenn man es nicht selber mal ausprobiert hat. Man steckt sie rein und muss sie dann irgendwie so ein bisschen drehen. Also die gehen mehr so ein bisschen in die waagerechte Position. Also eine Bohne in der waagerechten Position im Ohr. Und die saßen im kurzen Test jetzt bei mir, die saßen bombenfest.
Und auch mit Active Noise Cancelling.
Genau, das habe ich schon angesprochen. Active Noise Cancelling.
Und das für 100 Euro weniger als die AirPods Pro.
Ja, genau. UVP sind wir hier bei 189 Euro.
Das ist ein fairer Preis.
Ja, und die sind auch wirklich, also die fand ich auch wirklich interessant und möchte sie auch gerne mal in einem ausführlichen Test benutzen.
Definitiv.
Weil gerade auch irgendwie, also ja, auch für Sport finde ich die auch gut. Weil die halt wirklich, die sitzen wirklich, wirklich sehr fest und haben auch, naja, die haben bei mir so gesessen, als hätte ich den richtigen Aufsatz gewählt, sofort, obwohl ich aber keinen hatte, genau.
Ja. Wäre für mich durchaus auch mal interessant.
Ja.
Bin auch gespannt.
Und ich muss noch kurz den Preis korrigieren, nicht 189 Euro, was wahrscheinlich diese Mehrwertsteuergeschichte, 184 Euro.
Richtig, wahrscheinlich ist das wirklich Mehrwertsteuergeschichte, 189 dann ab Januar und momentan. Genau. 184.
Ja.
Dann hätten wir die Uhr noch.
Dann hätten wir noch eine Uhr. Dann haben wir die Samsung Galaxy Watch 3. Haben wir da.
In zwei das wichtigste Größen. Feature kann sie nach wie vor nicht. Das heißt, die kann es schon, aber in Deutschland halt nicht.
Ja, genau.
Kein Samsung Pay nach wie vor für den deutschen Markt.
Ja, genau. Das hatte man ja auch erwartet, glaube ich. Ne?
Naja, zumindest darauf gehofft, nachdem Samsung Ende vergangenen Jahres sagte, in diesem Jahr, also sprich vergangenes Jahr, wollten wir erstmal hauptsächlich mehr Stabilität und den Dienst ausbauen. Und in diesem Jahr, also jetzt 2020, sollen dann neue Länder dazukommen. Da hat man sehr wenig von gehört und vom deutschen Markt hört man gar nichts. Und das, obwohl ja Apple und Google schon seit vorletztem Jahr mittlerweile hier am Start sind.
Ja.
Eigentlich enttäuschend.
Ja, also oder es wird vielleicht nochmal extra vorgestellt. Ich meine, das war ja schon weiß nicht, vielleicht stellt man es nochmal extra separat irgendwie vor, das machen ja auch gerne viele, dass sie trennen, wobei Samsung ja jetzt hier wirklich alles sozusagen gefühlt auf einmal vorgestellt hat.
Stimmt, ja.
Also ich sag mal, das Galaxy Z Fold 2 5G hätte man ja durchaus auch separat irgendwie nochmal machen können, aber es war schon eine Überraschung auf dem Event, das war vorher nicht klar. Naja.
Ist richtig.
Also genau, zur Galaxy Watch 3 noch, die man muss jetzt die Galaxy Watch muss man als direkten Vorgänger nehmen, weil so eine Galaxy Watch 2, die gibt's nicht so richtig.
Ja, ist richtig.
Wenn man irgendwie noch auf Zwang versuchen möchte, eine Zwischengeneration zu nehmen, dann muss man sich so ein bisschen an diesen Watch Active und Watch Active 2 orientieren, mhm. aber da muss man dann auch vorsichtig sein. Also eigentlich gibt's dann Galaxy Watch und Galaxy Watch 3. Genau, die gibt's in zwei Größen. Ich habe sie beide am Handgelenk gehabt, machten auf den ersten Moment einen guten Eindruck. Ich kann natürlich nicht großartig was zu den Sportfeatures sagen, aber sahen gut aus, haben größere Funktionsknöpfe, die sehr also weiter rausstehen als beispielsweise bei der Watch. Da sind die eher so als Buttons im Gehäuse zu sehen. Hier
genau.
Haben richtig zwei Knöpfe. Und 41 und 45 mm gibt es. Dann auch ganz normal gibt es auch eine LTE-Variante. Und da sind wir dann, also von bis sind wir bei Anfang 400 Euro bis knapp 500 Euro.
Also auch ungefähr so in der Größenordnung wie eine Apple Watch.
Ja, genau. Weiß nicht, was Apple sagen. Watch, was haben wir da mittlerweile? Auch 41 mm in der kleinsten und dann?
40 und 44.
40
und
44, ja, das ist so ähnlich. Also ich sag mal, es ist schon, also dadurch, dass man natürlich irgendwie mehr Gehäuse hat, das ist ja auch ein rundes Gehäuse und dann hat man irgendwie noch, hat man noch was drumherum, die wirkt schon auf jeden Fall deutlich größer als, ich finde eine Apple Watch immer noch irgendwie relativ dezent. Das in der kleinsten richtig. Zumindest, kleinsten Variante. Aber mir wurde zum Beispiel vor Ort gesagt, kleiner oder schlanker und besser zu tragen als der Vorgänger. Das habe ich jetzt einfach mal so hingenommen. Ich hatte sie am Handgelenk auch mit diesen Lederarmbändern, die sahen auch nicht schlecht aus, die Samsung da vorgestellt hat. Ließ sich gut tragen, ist auf jeden Fall auch was fürs Design. Aber kann man mit Sicherheit auch, wenn man sich eben eins dieser anderen Sportbänder nimmt, da gibt es dann auch noch andere Varianten, da kann man mit Sicherheit genauso gut Sport machen, ohne dass sie stört. Also und interessant, eine sehr wichtige Sache, im Quartal 21 soll die Apple Watch 3 auch Blutdruckmessung bekommen.
Die Samsung.
Ja,
nicht
genau.
Die Apple Watch.
Genau, die Samsung Galaxy Watch 3. Genau, die soll EKG-Funktion und Blutdruckmessung, genau.
Das ist auf jeden Fall eine feine Sache.
Ja, muss man mal gucken. Vielleicht mit Glück kommt das schon ein bisschen früher, weil gestern im Livestream wurde genannt, dass die EKG-Funktion irgendwie schon bald verfügbar sein soll.
Ja, das kann auch immer von den jeweiligen Märkten genau. abhängen. Es gibt auch heute genau. noch Regionen, die bei neuen WatchOS-Updates die Funktion bei der Apple Watch nachgereicht bekommen.
Genau, das kann natürlich marktabhängig sein. Da kann man sich jetzt nicht drauf verlassen, dass das dann überall auch der Fall ist.
Das ist richtig.
Richtig, genau.
Aber runde Geschichte von Samsung.
Auf jeden Fall runde Geschichte und interessante Geräte. Und ich freue mich jetzt auf kommende Testberichte.
Die werden wir natürlich auf jeden Fall mit Spannung erwarten und dann auch lesen. Alex,
genau.
Ich danke dir.
Sehr gerne, Markus.
Dann bis demnächst.
Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.